Motorradgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Oh, endlich ja, wieder.
Ich bin so stolz auf dich. Ah, die Freude ist groß. Ja, also, wie viele Flensburger hast du jetzt geübt, dass du das hingekriegt hast jetzt? Du hattest ja jede Menge Zeit.
Ja, ging, aber ich habe extra die Flasche vorher ein bisschen geschüttelt, um den Plop zu haben. Aber du hättest mal meine Fresse dahinter sehen sollen, das war jetzt schon ganz schön krampfig, die hier aufzumachen, weil ich gleichzeitig das Mikrofon so in der Fratz drin hatte und überhaupt nicht den Platz, aber es hat funktioniert. Und damit Prost und hallo Michel.
Hallo Jan, ich bin sehr froh, dich wieder zu sehen, wobei jetzt sehe ich dich gerade nicht mehr, gerade eben habe ich dich noch gesehen. Wir haben wie immer unsere gleiche kurze Anmoderation, beziehungsweise Anmoderation ist ja völlig falsch, unseren kurzen Schlagabtausch, bevor es losgeht, gemacht. Jan sieht immer noch frisch und munter aus und ich muss aber sagen, ich bin sehr froh, dass er die Kamera ausgeschaltet hat, bevor er hier sich an der Flensburger Flasche gütlich tut und hier sich einen abbricht. Ja, ist lange her. Wann haben wir das letzte Mal aufgenommen?
Es ist jetzt bestimmt vier Wochen. Und da haben wir noch gesagt, so, oh, zurück aus der Sommerpause. Wir waren 2 Monate in der Sommerpause und haben dann gesagt, boah, wir haben so viel vor und los geht's und so. Und ich glaube, da haben wir 2 Folgen gemacht und dann war schon wieder Game Over. Warum?
Ja, Asche auf mein Haupt. Ich bin schuld, beziehungsweise der Job und das Leben, muss man tatsächlich an der Stelle sagen. Besser gesagt, der Job und der Tod, traurigerweise. Und zwar hatte ich dieses Jahr meinen Sommerurlaub ein bisschen später gelegt und wir wollten eigentlich während dem Urlaub auch ein bisschen was aufnehmen und dann war mir aber das doch alles viel zu viel, weil viel zu viel Arbeit und K.O. und alles und hast du nicht gesehen. Da habe ich gesagt, nee, komm, ich mache jetzt diese 2 Wochen Urlaub, scheiß drauf. Und jetzt kommt der eigentliche Knackpunkt an der Geschichte und traurige Punkt. Bei uns hat es in der Familie leider einen Todesfall gegeben, weswegen ich dann die 2 Wochen danach auch überhaupt gar keine Lust hatte, keinen Antrieb und ja auch gar keine Zeit, mich mit dem Podcast auseinanderzusetzen. Das soll sich aber jetzt natürlich wieder ändern. Wir nehmen ja auch auf, also es geht weiter und jetzt dann hoffentlich hinten raus auch ohne weitere längere Unterbrechung. Und wenn ich jetzt hier zum Fenster rausgucke, es ist jetzt 19.12 Uhr bei der Aufnahme, es ist draußen stockdunkel, hoffe ich, dass wir euch mit unserem Podcast zumindest so über ein bisschen über die dunklen Wintermonate retten. Jan.
Ja.
Sag was dazu.
Oh, total gerne. Ich meine, ich habe so das Gefühl, dass ich innerhalb dieser 4 Wochen, die wir jetzt nicht aufgenommen haben, schon fast meine Abschiedsfahrt auf dem Motorrad für die diesjährige Saison gemacht habe, weil es ist ja jetzt so schnell so kalt und so früh dunkel geworden. Das ist ja unfassbar. Aber umso schöner, dass du jetzt, das muss ich erstmal sagen, wieder mit ausreichend Energie auch da bist. Mein Beileid natürlich auch an der Stelle. Aber ich denke, die Pause sei uns dann verziehen. Es macht einfach keinen Sinn, dann in so einer Situation hier auf den Record-Button zu drücken und gute Miene zum bösen Spiel oder zum traurigen Spiel zu machen. Denn ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir hier natürlich schon trotz aller Arbeit, trotz allem Stress wirklich Herz und Schweiß und Anstrengung investieren, um einfach auch immer schöne Formate zu bieten. Und nachdem wir in den letzten 2 Folgen schon mal wieder sehr in unserem Element waren mit Labereien, haben wir uns die Kritik eines Users zu Herzen genommen, oder was heißt Kritik, eher die charakteristische Darstellung dieses Podcasts. Wenn wir zu zweit sind, wird immer viel unterhaltsam gelabert. Wenn wir einen Gast dabei haben, ist das Ganze auch noch interessant. Und das haben wir uns mal wieder
weise Worte.
Das haben wir uns mal wieder zu Herzen genommen und heute mal wieder einen Gast in der Sendung. Und wie wir das schon mal so hatten, mit der schönen Eigenschaft, dass ich eigentlich überhaupt keinen Plan habe, was mich erwartet. Nur in diesem Vorgespräch habe ich schon Tränen gelacht, denn der Lokalpatriotismus bei Michel kehrt, glaube ich, in voller Tonalität zurück und wird unterstützt durch unseren Gast. Ich möchte gar nicht weitere Worte darüber verlieren. Michel, stell du ihn vielleicht einmal kurz vor, weil ich weiß eh nichts zu sagen.
Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Der Lokalpatriotismus oder Kolorit in der Stimme wird hier so nicht nur unterstützt, sondern befeuert, würde ich sagen. Denn wir haben einen sehr sportlichen, zweiradsportlichen, motorsportlichen Gast hier bei uns im Talk heute. Klar, brauchst bei Gasgeflüster, der einen sehr, sehr verrückten Namen trägt, einen sehr, sehr bekannten Namen. Muss er auch gleich erzählen, ob er irgendwas mit der Persönlichkeit zu tun hat, die diesen Namen auch noch trägt. Und ich freue mich, meinen lange erwarteten Gast hier begrüßen zu dürfen, und zwar Daniel Gottschalk. Hallo Daniel.
Hallo, hallo, hallo. Vielen Dank erstmal, dass ich bei euch sein darf und freut mich auf jeden Fall sehr.
Sehr schön. Der eine oder andere hat es jetzt gleich gehört, ne? Der redet so ähnlich, wie der Michel manchmal redet, so, ne? Und Jan hat es ja auch gerade schon angedeutet.
Ich verstelle mich auch nicht. Es ist so, wie es ist.
Ja, da muss ich ja zu meiner Schande gestehen, ich muss das ja tatsächlich mehr oder minder, verstellt ist es nicht, aber ich muss ja bewusst so reden, weil irgendwie, ich bin zu früh aus Thüringen abgedampft, als dass ich das so richtig bei mir verfestigt hätte. Daniel wohnt aber noch in Thüringen und ist gebürtiger Thüringer. Und
nein, ich bin Sachse.
Das wollte ich gerade sagen. Jetzt wollte ich im Moment das Wort an ihn übergeben, um hier auch ja keinen Unsinn zu erzählen. Da war es natürlich schon zu spät. Gleich mal in den Brennnesseln gehockt hier mit dem nackten Arsch. genau, Daniel. Dann erzähl du doch vielleicht einfach ganz, ganz kurz was zu deinen Wurzeln. Und ich versuche dann so einigermaßen korrekt das zusammenzukriegen, wie ich überhaupt auf dich gestoßen bin und wie wir uns kennengelernt haben.
Ja, gern. Also ich bin 91 in Rochlitz geboren, bin quasi, wie schon gesagt, Sachse. Dann über Umwege, über München, beziehungsweise genau gesagt Erding in der Ausbildung nach Erfurt gekommen, da wo ich jetzt auch wohne. Und ja, ist gemütlich hier.
Bist du gerade in Erfurt auch?
Ich bin gerade in Erfurt, genau. Ich bin mit euch hier quasi gerade in meinem Schlafzimmer. Ich habe kein Arbeitszimmer, habe ich aufgegeben und aus der Basis in die Welt.
So, Michel, ja. dann ordne das mal ein hier.
Ich wollte gerade sagen, also gleich mal Gruß geht raus an alle Schlafzimmerarbeitenden und wir sitzen hier quasi, es ist eigentlich eine sehr romantische Runde. Jan sitzt im Schlafzimmer, ich sitze im Schlafzimmer, Daniel sitzt im Schlafzimmer. Also es könnte schlüpfrig werden heute im Tagesverlauf. Abendverlauf. Vielleicht auch nicht. Also wir haben zum Glück die Kamera ausgemacht, das hat man ja vorhin schon erwähnt. Also vielleicht bleibt es dann doch anständig. Aber jetzt hier zur Einordnung. Jetzt muss ich doch nochmal nachhaken. Warte mal, wo waren wir denn da? Jetzt ist die Frage, ne? Jetzt hier diese ganze Geschichte chronologisch zu ordnen. Ich dachte, dein Papa wohnt oder deine Familie wohnt auch in Thüringen.
Nicht? Nein. Meine Eltern wohnen noch in Rochlitz.
Verdammte Axt. Jetzt habe ich hier.
Rochlitz eigentlich?
Rochlitz ist grob gesagt zwischen Chemnitz und Leipzig. Am Fuße des Rochlitzer Berges, ist auch sehr einladend für Motorradfahrer. Kann man gern mal vorbeischauen.
Ah, schon mal wieder ein erster Kontaktpunkt zu unserem Podcast. Ah ja, ich sehe schon, bei Google Maps sieht man direkt das Schloss Rochlitz und den Rochlitzer Berg.
Genau. Entschuldigung. Also okay, Rochlitz, dann lag ich natürlich jetzt hier völlig falsch. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, ich werde jetzt wahrscheinlich auch wieder falsch liegen, wenn ich sage, wie und wann und wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ich kann mich dran erinnern, also wir sind ja ein Motorrad-Podcast, ne? Und natürlich verbinde ich tatsächlich auch eine Motorradgeschichte mit Daniel. Und die erste Geschichte, die mir einfällt, wenn ich an Daniel denke, dann ist das quasi ein Videobeitrag. Den habe ich, weiß ich, war das bei YouTube? Ich glaube, es war bei Facebook. Und da ist der Daniel nämlich mit seiner alten R6. Was war das? Baujahr 2003? Ist das 2003?
2001, seine RJ03 ist das, genau.
Ja, guck mal. Also, nicht mehr die also eine von den ersten Generationen der R6, nicht das neue Modell. Hatte ich Anspritzer oder Vergaser?
Ist Vergasertechnik.
Sogar noch Vergasertechnik. Genau. Nur hör mal an.
Auf jeden Fall dürfen wir der Klassik nicht fahren, deswegen ist es das Vergasermodell.
Jetzt hat er auch schon angespoilert, dass er tatsächlich motorsporttechnisch sehr, sehr aktiv ist. Und in diesem Zusammenhang habe ich das nämlich auch gesehen. Da war er unterwegs in Most mit seiner alten Vergaser R6, ohne Schnipp und Schnapp und eigentlich ohne Leistung und fuhr da eine spektakuläre 1,45 war das, glaube ich, damals. Das, was sich mir da so ins Gehirn gebrannt hat. Und dann habe ich gedacht, leck mich im Arsch. Was bin ich für ein Nasenbohrer? Wie schnell kann man denn eigentlich mit so einem, ich sage jetzt mal ganz platt, also Daniels Moped ist sehr schön, aber wie kann man mit so einem alten Hobel so schnell fahren? Und jetzt frage ich mich aber tatsächlich, das ist wirklich so die erste Geschichte, die mir einfällt. Hatten wir vorher schon mal Kontakt? Kam das dazu zustande? Hatten wir uns vorher schon mal getroffen? Kennen wir uns aus Schleiz? Ich weiß es gar nicht mehr. Kannst du es noch einordnen?
Ich glaube, wir hatten das erste Mal Kontakt über den Nico Müller und einer Spendenaktion für sein Motorrad, wenn ich mich richtig
erinnere. Ja, stimmt.
Genau, was, eine Spendenaktion fürs Motorrad? Also dann mache ich jetzt direkt eine für mein Motorrad auf.
Da ging es darum, dass der Nico Müller in Imatra mit der IRC ziemlich blöd gestürzt ist und das Motorrad quasi Kernschrott war. Und um ihnen da quasi in der Saison weiterzuhelfen, in der laufenden Saison, haben wir da so eine Spendenaktion eingerührt.
Stimmt. Da
war so der erste Kontakt. Und dann haben wir uns mal in Dortmund auf der Motorradmesse gesehen, meine ich.
Genau, genau.
Und ja, dann, genau.
So kam das zu. Also tatsächlich muss man, wir haben uns, glaube ich, erst zweimal wirklich in Persona getroffen.
Zwei oder dreimal, ja.
Zwei oder dreimal, ne? Und ansonsten, wie das halt ist, dank Social Media, ne, man folgt sich und verfolgt sich ja doch irgendwie die ganze Zeit. Und dann kriegt man eben auch so spektakuläre Heldentaten wie 1,45 auf einer uralt R6 in Most mit. Und das ist jetzt aber tatsächlich nur ein Teil des Grundes, warum wir, oder warum ich unbedingt ein bisschen mit Daniel plaudern wollte. Und das auch unbedingt hier in diesem Podcast-Rahmen. Denn er ist nicht nur Motorradfahrer, sondern er macht auch das nebenbei, was wirklich gute und vor allen Dingen motorsportlich aktive Motorradfahrer machen. Er macht sehr, sehr viel Sport. Und das nicht nur irgendwie, sondern auf abgefahren spektakuläre Weise. auf dem Zweirad, auf dem Rennrad, ne? E-Bike-Hasser habe ich, glaube ich, gesehen. Und
ja, das kann ich sehen lassen.
Und gestern hat er sich wieder so ein Ding erlaubt, wo ich gedacht habe, Alter, wie kaputt ist dieser Typ eigentlich, ne? Jan, kurze Frage an dich. Kennst du Everesting? Weißt du, was das ist?
Kein Plan.
Kein Plan. Ich glaube, ich erkläre es ganz kurz. Dann kann Daniel seine Heldengeschichte, die nicht ganz so heldenhaft geendet hat gestern, so ein bisschen rekapitulieren. Also wie gesagt, Daniel, verrückter Rennradfahrer. Und Everesting ist eine Disziplin, in der man an einem Tag 8.848 Höhenmeter sammelt, also einmal auf den Everest fährt, sozusagen. What? Und das hat Daniel gestern mal so lockerflockig nebenbei mal Sonntagnachmittag vorm Kaffee und Kuchen gemacht, sozusagen. Alter, wie Daniel, ganz
ich
ehrlich.
Ich wünschte, es wäre so vor Kaffee und Kuchen gewesen, aber.
Also, erzähl mal, wie war es gestern? Also das, also ich finde gar keine Worte, kann ich nur rumnüscheln hier? Ne?
Warte mal, da muss ich jetzt mal kurz was einwerfen. Also ja. Ich wollte in einer nächsten Folge auch noch erzählen, wie sportlich ich mich doch zuletzt betätigt habe, auch auf dem Rennrad. Und ich war so richtig stolz, weil es ist meine erste Rennradsaison und ich habe jetzt kürzlich das erste Mal irgendwie 1300 Höhenmeter mit 80 Kilometer oder 70 Kilometer.
Oh, stark,
oder? Ja, das musst du jetzt aber auch sagen, ne? Aber das ist ja Pillefalle, da bist du hier ja wirklich im Club der Nasenbohrer angekommen. wenn ich das mit dir vergleiche. Okay, aber jetzt fahren wir von 8.848 Meter, leck mich am Arsch.
Also das eigentliche Ziel ist, wie Michel schon gesagt hat, die 8.848 Höhenmeter auf einem Anstieg zu schaffen. Das heißt also, man fährt den Anstieg auf und wieder runter, auf und wieder runter. Und dabei darf der Anstieg kein Gefälle aufweisen. Es muss quasi stets und ständig ein Anstieg sein. Das heißt also, gestern am Rochlitzer Berg bei der Veranstaltung von Fit for Bike, die das organisiert haben, war es quasi das Ziel, 80 Mal den Berg hoch und runter zu fahren. Genau.
Leck mich am Arsch.
Das klingt auch so monoton, wie es ist. Aber trotzdem ist es spaßig. Also es hat trotzdem Spaß gemacht.
Hä, was? Also, das wollte ich gerade. Hä? Bitte erklär mir den Moment so im Tagesverlauf, in dem du da Spaß, in dem das Spaß macht.
Also mir hat es eigentlich, als es dann die Sonne hochgekrabbelt war, hat es dann Spaß gemacht. Doch frühmorgens war es ganz schönes Klappern. Wir sind bei, ich glaube, 1 Grad oder so, irgendwas kurz über einen Gefrierpunkt losgefahren frühmorgens. Ich wusste auch gar nicht, was ich so wirklich anziehen sollte. Dann war ich schon langsam ein bisschen im Flow drin und dann ging die Sonne auf und dann kam auch der Spaß bei der Sache, ja.
Sehr schön. Also für die Nicht-Thüringer unter euch, Klappern ist, und Ostdeutsche und Sachsen, ne? Klappern ist frieren. So, war frostig, war schattig. Also, Jan, du hast ja gerade angedeutet, du hast jetzt quasi deine erste Rennradsaison, dein absolutes Highlight oder beziehungsweise deine, wie nennt sich das? PB, deine Personal Best, hast du nicht gesehen? Persönliche Bestzeit, persönlich bestes Ergebnis. Waren jetzt 1300 Höhenmeter, wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe, ne?
Ja.
Und du weißt, was du da an Körner reinstecken musst, um das zu erreichen. Das symbolisiert auch schon so ein bisschen, wie abgefahren fit man eigentlich sein muss, wenn man sich mal so sonntags auf die Agenda schreibt, okay, ich fahre jetzt diese 8.848. Daniel, du hast es gestern nicht ganz geschafft. Ja. Du hast mir vorhin im Vorgespräch erzählt, das lag daran, dass du die letzten 6 Wochen ein bisschen faul warst, ne?
Ja, also unterm Strich waren es, glaube ich, so 6 Wochen. Ich war jetzt erstmal 3 Wochen mit meiner Freundin in Portugal. Wir hatten kurzzeitig überlegt, die Räder mitzunehmen. aber dann uns deutlich dagegen entschieden. Und ja, also ich glaube, seit Mitte August bin ich nicht mehr viel gefahren. Ja, das kann man so stehen lassen, genau.
Alter.
Jetzt noch ein wichtiger Punkt, ne? Mitte August ist ein ganz, ganz wichtiges Datum. Da kommen wir aber gleich drauf zu sprechen. Warum er dann vielleicht ein bisschen weniger gefahren ist die Wochen danach. Noch so eine Wahnsinnstat, wo ich einfach nur gedacht habe, ich habe das auf Instagram verfolgt und einfach nur staunend mit offenem Mund dagesessen und den Kopf geschüttelt, ne? Unglaublich, was da passiert ist, aber da kommen wir gleich drauf. Wichtig ist für mich tatsächlich noch so ein bisschen so diese Motorradgeschichte so ein bisschen zu rekapitulieren. Du hast ja vorhin erzählt, ne, du bist, also ich habe es angedeutet, du bist mit der 6 gefahren, du bist Classic Motorsport gefahren und hast tatsächlich...
Ich habe nicht aufgehört damit.
Eine kurze Unterbrechung, genau, und hast aber auch, ja, unbedingt, und hast aber auch tatsächlich sehr, sehr früh schon damit angefangen, wenn ich das richtig weiß, ne? Du bist auch
genau,
schon
so, also das erste Mal Kontakt mit Motorsport hatte ich eigentlich schon mit, Alter, ich müsste lügen, glaube ich, von 4 Jahren, da bin ich mit meinem Papa damals aufs Stoppelfeld gefahren und er hat sich damals beim örtlichen KTM-Händler Motorrad geliehen und da durfte ich dann quasi mal so ein Wochenende mit dem Teil, ich glaube, das war eine KTM, 65 Kubik, ich weiß gar nicht, eine MX-65 oder sowas, da über den Acker heizen und dann mit 7 Jahren kam das erste...
Hey, warte mal, stopp, was? Bike. Dein Vater leiht sich ein Motorrad?
Genau, also er hat sich quasi für mich ein Motorrad geliehen, so muss man es richtig stehen lassen, genau. Er hat sich quasi da eine 65er ausgeliehen und ein Wochenende durfte ich da dann
fahren. Und wie alt warst du da?
Vier oder fünf, ich krieg's nicht mehr genau. Ich glaube, es war fünf. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Es müsste so 96 oder was gewesen sein. 96, 97.
Ey, was? Boah. Ey, manchmal lebe ich einfach so geisteskrank in der Parallelwelt. Der Michel hat auch schon so ein paar Storys erzählt von irgendwo auf dem Acker rumgeballert und so.
Und ich aber nicht mit vier oder fünf. Also, und vor allen Dingen, was mich jetzt interessiert, wie kommt der Papa auf die Idee, ein Motorrad zu leihen, um dann den Junior ein Wochenende lang nur auf dem Acker rumfahren zu lassen? Gab es irgendwie eine Motivation? Hat er gedacht, könnte der nächste Rossi werden hier?
Ich bin eigentlich in der glücklichen Position, dass mein Vater damals nicht fahren durfte, weil seine Eltern ihm das verboten haben. Und er dachte, er möchte mir das quasi geben, was er damals, oder die Möglichkeiten, die er damals quasi nicht hatte. Und das
Geil.
Mir dann quasi, das war, ja, da durfte ich mal Sohn sein.
Also an dieser Stelle gleich mal dicke Props und Grüße an deinen Papa raus. Ne? Wenn ich mal in der Ecke bin, trinke ich mit ihm hier um eine neuen Springer-Cola, ne? Gibt's ja. Das ist beim Schwiegerpapa, ne? Genau. Das ist der Schwiegerpapa.
Genau, da müssen wir,
verdammt.
Das fällt nicht, haben wir eine lokale Cola? Nee, aber wir können auch gerne ein Bierchen trinken.
Ja, ich wollte sagen, ja, das gern auch eine Hopfenkaltschale, sehr gerne. Also, Chapeau an deinen Papa.
Ich dachte mal, Leute, die 8848 Meter Höhenmeter fahren, trinken kein Bier. Oder nur so ein Jever fahren.
Donnerstag war ich erst auf dem Erfurter Oktoberfest, also so ist es nicht.
Oh, man merkt.
Da hat er auch achtmal richtig schön einen weggesprengt, jo.
Man merkt ja, Daniel, ein Mann, der mit Klischees aufräumt. Aber okay, wir wollten dich gar nicht unterbrechen. Also, dein Vater, also nochmal zum Thema Parallelwelt. Also. In dem Alter, ich weiß gar nicht, ob ich mit 4, 5 überhaupt schon Fahrrad fahren konnte.
Und also Stützräder? Ich nicht.
Das müssen Sie mir vorstellen. So gerade die Stützräder abgeschraubt und ein anderer so, hier, so ein Mann, schön, nimm mal die KTM, baller mal über den Acker damit.
Ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen.
Das Moped fahren.
Was nochmal?
Ich sag, das ging so ziemlich miteinander einher, das Fahrrad und das Mobilfahrrad.
Also okay. Ich wollte nämlich an dieser Stelle erwähnen, ne? Nicht den Hobel gekauft, sondern nee, erstmal geliehen, ne? Falls der Junior was kaputt macht, kann man den Haufen einfach wieder zurückgeben, einfach, ne? Die Kohle nicht fort.
Wahnsinn. Also bei mir hätte es nicht gegeben.
Und wie ging es dann weiter? Also du hast dich dann so talentiert innerhalb von diesen 2 Tagen angestellt, dass dein Papa gesagt hat, da braucht man mehr. Und was waren da die nächste Station?
Die eigentliche Wurzel ging immer noch über meinen Vater. Er hat sich damals in Hamburg eine 125er Zweizylinder Zweitakt Roland Rentschmaschine gekauft, weil er die damals zur Ostzeit mal irgendwo in Poznan hat fahren sehen. Und jetzt kommt es dazu, der ehemalige Mechaniker hat im Nachbarort gearbeitet und dessen Sohn fuhr auch Minibike. Da war ich, glaube ich, so 6 Jahre alt. Da bin ich mit meinem Vater damals, beziehungsweise mein Vater hat mich damals einfach mit hingenommen, zu ihm in der Werkstatt, weil er eine Frage hatte, wie er das Motorrad aufbauen konnte.
Aha.
Und Ja, dann stand da das Minibike, ich habe mich draufgesetzt und wollte nicht wieder runter. So kam es dann zum Motorsport.
Und dann ging es dann quasi direkt in den, was war das deutsche?
Die deutsche Minibike-Meisterschaft, war das, noch auf einer Zweitakt-Simson 50 Kubik. Die wurde von Klaus Grad im Erzgebirge gebaut. Und dann ging es die nächsten 4 oder 5 Jahre weiter mit einer 65 Kubik KTM. Selbes Modell quasi, bloß mit einem anderen Motor oder ähnliches Modell mit 12 Zoll Rädern ausgestattet. Ich glaube Bridgestone oder Dunlop Einheitsreifen. Genau. Und dann waren quasi so die ersten Schritte in Richtung jetziger R6 getan.
Also jetzt muss ich an dieser Stelle natürlich sagen, ich bin so ein bisschen beruhigt, ne? Ich habe ja vorhin meine Hochachtung vor diesen 1,45, ne, mit der R6 in Most zum Ausdruck gebracht, die immer noch mega spektakulär ist. Aber jetzt habe ich natürlich für mich so die Aussicht, na klar, wenn mein Papi mich früher auch mit 5 aufs Moped gesetzt hätte, würde ich da auch ja locker würde ich mitfahren. Überhaupt gar kein Problem.
Es war schon ein harter Weg bis dahin. Da sind noch viele, viele Tränen geflossen. Gerade als es dann auch weiterging über ein Minibike Cup, war dann später die Frage, ja, was machen wir jetzt? Dann wäre die eigentliche Talentförderung der Junior Cup gewesen. Damals noch auf dieser RS 125 Aprilia war das, glaube ich.
Da, wo Didier Grams auch gefahren ist, ne? Der ist doch mit diesem Ding, genau, das genau. Ist ja ungefähr fast auch, also nicht gleiches Alter, ne? Nee, Didier ist ein bisschen älter, ne?
Ein bisschen älter, ja. Ich weiß gar nicht genau, wie alt er ist. Aber er ist auch diesen Cup gefahren und für uns war aber ganz einfach die Kohle nicht da. Und dann haben wir uns überlegt, ja, was machen wir denn jetzt? Aufhören wollten wir nicht. Dafür war der Reiz einfach zu groß, irgendwie weiterzumachen und sind dadurch, dass mein Vater auch die Ranch sich aufgebaut hatte, die 125 Kubik Zweitaktmaschine, sind wir dann einfach in der Klassik geblieben und sind dann im ADMV Classic Cup gefahren und dann kam noch eine 250er Mike. Also man muss immer noch dazu sagen, die Motorräder sind alle in größtenteils Eigenbau aufgebaut, außer die Minibikes jetzt, die 125er Yamaha, mit der ich dann gefahren bin. Das war von einer YZ der Motor mit, ich glaube, 35 PS oder sowas, oder 38 PS, weiß ich gar nicht so genau. Und mit einer, was war denn das, Yamaha Belgarda Straßenmaschine, die hat so einen Delta-Box-Rahmen gehabt. Und da haben wir dann von Bekannten noch eine Verkleidung bekommen. Und dann war das dann quasi so das erste größere Rennmotorrad, mit dem ich dann unterwegs war.
Und die Grams muss man mal kurz einwerfen, übrigens aktuell bester deutschsprachiger Roadracer, kann man so sagen, oder deutscher Roadracer.
Genau, hat einen Frohburg in Top zugemacht.
Genau. Der hat, es gibt die IRC, also Road Racing verbinden ja die meisten irgendwie mit Isle of Man und Geschichten und Joey Dunlop und John McGuinness und wie heißt der, Guy Martin, so das bekannteste Gesicht. Es gibt Road Racing aber auch im Festland, IRC, International Road Racing Championship, und da ist der Didier Grams, glaube ich, der erfolgreichste Fahrer, seitdem es die Geschichte gibt, ne? Ich glaube, der hat einen 6. Titel eingefahren? 6. Titel war das, glaube ich, ne?
6. oder 7, ich bin mir da auch nicht so sicher, aber riesen Respekt dafür.
Also eine dachdeckende Maschine, auch aus dem Sachsenland.
Ich glaube aus Limbach-Oberfrohnah.
So sieht's aus. Also, da man merkt wieder, ich muss ja tatsächlich sagen, ich habe ja vorhin gefragt, kennen wir uns aus Schleiz? Ich weiß nicht, ob wir uns in Schleiz hier gesehen haben oder ob ich immer nur gedacht habe, wir haben uns da gesehen, weil ich deine Abenteuer auf der Strecke und in diversen Maisfeldern dort verfolgt habe. Schleiz ist ja so ein bisschen das Epizentrum des deutschen Motorradrennsports. Wenn man sich zum Beispiel die IDM anschaut, da sind halt einfach die Tribünen immer voll, der Buchhübel legendär tatsächlich. Nirgends geht gefühlt so viel ab wie, also im Hobby-Rennsport oder Semi-Pro-Rennsport wie in Schleiz. Und ich habe halt echt so das Gefühl, dass eben dieses, ich sag mal, thüringisch-sächsische Grenzgebiet, Thüringer Wald, Erzgebirge, das ist für mich so wirklich, da sind die Motorsportverrücktesten Deutschen. Also, wenn ich mir jetzt hier Häme von denen aus der Ecke Nürburgring oder Oschersleben oder wo sie alle herkommen, einfangen sollte, bitte überzeugt mich vom Gegenteil, aber das ist so wirklich meine Erfahrung. Und ja, da bist du ja quasi auch sprichwörtlich aus der richtigen Ecke. Du hast es ja quasi in den Genen und im Blut auch so ein bisschen.
Ich würde mich nicht selber dafür feiern wollen, aber wie schon gesagt, es war ein harter Weg, dahin zu kommen. Es war nicht immer einfach, auch in der jetzigen Situation, den Motorsport so weiter zu betreiben, weil es auch einfach eine Kostenfrage ist. Deswegen war es auch manchmal tränenreich zu wissen, okay, dass die Serie können wir jetzt nicht fahren oder das klappt jetzt nicht. Aber unterm Strich, ich würde mal sagen, nicht im Blut die oder das Talent in den Genen, sondern eher Benzin im Blut und ja.
Aber jetzt da mal die Frage, wie kam es denn dann, oder wie hast du dich dann weiterentwickelt? Also vom Acker irgendwie Klassik gefahren am Ende, ja, und jetzt irgendwie zwischendrin mal eine Pause, machst jetzt aber doch wieder weiter. Aber die Frage steht jetzt doch im Raum, wieso fährst du jetzt über 8000 Höhenmeter an einem Tag?
Das ist eine gute Frage. Die ich
und warum bist du da eigentlich gescheitert? Was war da das Ding? Haben wir das eigentlich geklärt oder ist es gerade an meinem
Bierchen? Wegen der langen Pause, wegen der Pause.
Ah ja, stimmt, ja, mein Ding.
Was war jetzt die letzte Frage?
warum macht man es überhaupt? Also das ist ja auch so ein bisschen, so wie ich es angedeutet habe, ne? Einer der Gründe, warum ich Daniel hier unbedingt dabei haben wollte und mit dir mal darüber quatschen, weil ich halt einfach aus meiner fettarschigen Trägheit überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum man A, diese 8848 Meter macht und dann noch ganz, ganz für mich brutalere Geschichten. Die Geschichte aus dem August, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet. Wie kommt man dazu, sich aus meiner Perspektive auf dem Fahrrad so zu quälen? Wie kam dann der Einstieg?
Was mich immer antreibt, ist mir persönlich so ein sportliches Highlight zu setzen, wo ich weiß, alles klar, darauf liegt jetzt der Fokus, sei das jetzt in 2 Monaten, in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Ich liebe das wirklich, mich dann so gezielt darauf vorzubereiten, weil sonst fehlt mir irgendwie die Motivation zu sagen, alles klar, jetzt ist ja ein verregneter Nachmittag, was machen wir jetzt, bleiben wir auf der Couch liegen oder bewegen wir uns hoch? Dann weiß ich, alles klar, da ist das Event, das findet statt und das gibt mir immer so einen kleinen Motivationsschub. Und genauso war das gestern auch. Die Anmeldung war eigentlich schon für den April. Das wurde aber Corona-bedingt jetzt auf den Oktober verschoben. Und ich hatte es immer noch so ein bisschen im Hinterkopf. Und normalerweise nehme ich so eine Großveranstaltung oder so größeren Events immer, wie eben schon gesagt, als Motivation. Ich sehe es jetzt als Trainingsauftakt, weil es ging in die Hose. Und jetzt bleibe ich wieder am Ball. Jetzt bin ich wieder von bei einer Pause weg und steig quasi wieder ein ins Rennen.
Das dann
Training fürs nächste Jahr.
Also ich habe es jetzt ja schon ein paar Mal angeteasert. Du bist jetzt quasi im Training fürs nächste Jahr, fürs nächste Event.
Ja.
Dieses Jahr gab es aber schon eine ganz, ganz spektakuläre Geschichte, die eben, ich glaube Mitte August war das eben dann zu Ende gegangen ist. Du bist dieses Jahr jetzt muss ich aufpassen, dass ich mit meiner ganz schlechten englischen Sprache das Aussprache, das richtig ausspreche, ne? Das North Cape 4000, Nordkap 4000.
Nordkap 4000, genau.
Oder North genau,
Cape 4000, also, wie du es gesagt hast.
Ein für mich auch völlig geisteskranke Fahrradveranstaltung. Da wird nämlich innerhalb kürzester Zeit von Norditalien ans Nordkap gefahren mit dem Rennrad und du hast das, also diese 4000 Kilometer in einer spektakulären Zeit von wie vielen Tagen gemacht?
13 Tagen und 4 Stunden, meine ich, müsste ich nochmal nachschauen.
Alter.
Also, es ist auch hier stammel ich wieder nur rum und finde es einfach nur total verrückt. Und jo, Jan, sag du doch auch mal was.
Ja, ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich ahne es ja überhaupt nicht, wie man diesen Extremwechsel so durchgezogen hat und wann es überhaupt kam. Oder also war der Sport immer Teil deiner Motorrad-DNA auch nebenher oder hast du das dann irgendwann für dich entdeckt oder seit wann machst du denn den Spaß? Also wir haben festgestellt, motorisiert, seit mit 4 Jahren unterwegs.
Genau.
Und
ich möchte jetzt keine Leidensgeschichte auffahren, aber ich hatte meine Muskelentzündung im Oberschenkel und das Schlimme ist, konnte da ein halbes Jahr keinen Sport machen und habe wie gewohnt weitergegessen, habe vorher Fußball gespielt, da war ich glaube ich so 16, 17 Jahre alt, immer in Bewegung gewesen, ne? Und dann kam es dazu, dass ich relativ viel zugenommen habe, weitergeschaufelt, war dann irgendwann bei einem relativ hohen Übergewicht von 107 Kilo auf 1,87 Meter und dachte mir, irgendwas musst du jetzt machen. Irgendwie musst du jetzt mal deinen Arsch in Bewegung kriegen, dass du aus der Kombigröße 56 wieder in eine 52 passt und auch im Wettkampf einigermaßen unterwegs sein kannst, was selbst im Klassiksport ja schon ein sehr hohes Niveau ist. Und dann ging das los. Dann war ich im Fitnessstudio auf dem Ergometer, habe da ganz viel Sport getrieben, sämtliche Sachen in Bewegung gesetzt. Damals war ich in der Ausbildung zivil bei der Bundeswehr und hatte halt den Vorteil, dass ich auch das Fitnessstudio nutzen konnte. Also die Rahmenbedingungen waren da super gesteckt für. Und dennoch hat es mir in Hockenheim dann später bei einem Rennen an zweiter Position von der Ausdauer her so die Kraft geraubt und auch Konzentration. Jeder kennt es wahrscheinlich, wenn man länger Motorrad gefahren ist oder da halt einfach nicht mehr kann. Dann musste ich abreißen lassen. Da war ich, glaube ich, 1,5 oder 2 Sekunden hinter dem Führenden und wusste genau, du verlierst jetzt dieses Rennen, weil du körperlich nicht in der Verfassung bist, dran zu bleiben. Und das hat mich so sehr genervt, dass ich gesagt habe, alles klar, jetzt machen wir weiter Sport und noch mehr. Und irgendwann mal wurde es dann immer mehr, immer mehr, immer mehr. Die Distanzen immer intensiver, immer weiter. Und genau, dann war es so.
Also tatsächlich ein, wie soll ich sagen, ganz nachvollziehbarer Prozess auch ein bisschen und auch langwierig tatsächlich. Du hast ja gesagt, du warst 16, 17, als quasi diese Übergewichtsphase so losging. Und das wirklich hat sich dann jetzt über, jetzt muss ich fragen, wie alt bist du eigentlich?
Ich bin 29.
29, also quasi jetzt über 13 Jahre mehr oder minder so in diese Richtung gesteigert, ja?
Genau, genau.
Also es ist jetzt nichts von jetzt auf nachher, sondern wirklich...
Das hat sich immer von Jahr für Jahr, wie ich schon gesagt hatte, ich setze mir jetzt mittlerweile seit einigen Jahren schon immer so sportlich, jährlich ein Ziel und das verfolge ich dann. Und die Distanzen wurden halt immer mehr, immer intensiver, immer anstrengender quasi, sich darauf vorzubereiten und genau, dann...
Jetzt muss ich nochmal zwei Fragen dazwischen stellen. Diese North Cape 4000 oder was das war, ja. Hast du gesagt 13 Tage? Das heißt, wie viele Kilometer und Stunden bist du am Tag geradelt?
Es waren genau genommen 4465 Kilometer mit allem drum und dran, mit Tankstelle anhalten und mal hier mal Wäsche waschen und so weiter. Und habe dafür 13 Tage 4 Stunden gebraucht. Und das Ganze, muss man noch dazu sagen, war auf einer fixen Route. Das heißt, es ging los von Rovereto grob über den Balaton Richtung Budapest, über die Karpaten drüber, Krakau, gerade hoch Riga nach Tallinn, von Tallinn mit der Fähre nach Helsinki, gerade hoch nach Rovaniemi und von da dann zum Nordkap.
Boah, aber das waren ja irgendwie 330 Kilometer am Tag.
340 waren es unterm Strich, genau.
Jetzt hast du gerade die Karpaten schon erwähnt. Wie viele Höhenmeter am Tag kam noch dazu im Schnitt?
Im Schnitt kann ich das gar nicht so genau sagen, weil am Anfang war es natürlich mit den zwei Pässen, die wir da gefahren sind, krass. Wir sind da über den Passo, jetzt muss ich, mein Italienisch ist grottenschlecht, Bocola, glaube ich, war es gewesen. Das waren alleine schon auf die ersten 25 Kilometer 1000 Höhenmeter.
Wow.
Und dann sind wir noch, musste ich auch im Nachgang erstmal googeln, wo wir da lang gefahren sind. der Frisic-Pass.
Den kenne ich.
Ja, der ist auch sehr bekannt. Das ist auf der höchsten Passstraße in Slowenien.
Also ja, da steht ja so ein Panther an der Straßenseite, oder? Ist es der oder verwechsel ich den gerade?
Ich würde gerne mitreden können. Ich bin da nachts über den Pass gefahren. Ich habe keine Ahnung, wie es da aussah.
Alter. Wow, aber das ist ja krass. Also wie viel Höhenmeter hast du in der Summe gemacht?
Insgesamt waren es 28.000.
Ja gut, dann ist es auch nicht so schlimm, dass es mit dem Everesting letztes Wochenende nicht geklappt hat. Ne? Ich steck da 13 Mal mit drin gefühlt.
Meinst du nicht ernst?
Ja, das war eine Nummer.
Aber was für eine. Leck mich am Arsch.
Ja.
Jetzt,
wenn ich drüber nachdenke, weil manchmal frage ich mich, im Vergleich zu gestern frage ich mich echt, wie ich das geschafft habe, ohne mich selbst feiern zu wollen dafür.
Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, ne? Also es ist ja, du weißt, ne, man weiß natürlich nicht, worauf man sich anlässt, ne? Man sieht die Zahl, weiß vielleicht auch ungefähr, wie die Höhenmeter sind, ne? Aber das ist ja nicht, ich fahre jetzt übers Wochenende mal wohin, sondern du weißt halt, wenn du losfährst, ne, das wären jetzt einfach 2 Wochen jeden Tag Quälerei.
Also das 340 Kilometer, jetzt mal ganz ohne Höhenmeter, fahr das erstmal.
Das Eigentliche war, ich wusste ja sogar ungefähr, was mich erwartet. Also ich bin 2019 mal über Istanbul nach Athen geradelt, um meine Eltern auf Kreta zu besuchen im Urlaub.
Was man halt so macht.
Jedenfalls hatte ich da schon ungefähr eine Idee, was mich erwartet, aber dass es am Schluss so krass wird, hätte ich auch nicht gedacht. Also
vor allem, ich meine, du schaffst ja nicht irgendwie einen 30er-Schnitt oder so, wenn du da noch diese Höhenmeter hast.
Nein.
Da saß du ja locker 13, 14 Stunden am Tag im Sattel.
Ja, also ich weiß gar nicht, wie viel Zeit das im Schnitt war. Ich habe da gar nicht so die richtigen Daten. Ich glaube aber, es wären so, ja, 14, 15 Stunden, das kommt hin in etwa, ja.
Wow. Und den Rest der Zeit wird gegessen und geschlafen, nehme ich an, oder?
Ja, viel mehr Zeit war eigentlich gar nicht. Man denkt immer so 14, 15 Stunden, okay, dann hat man ja noch 9 Stunden. Aber also unterm Strich kann man sagen, man fährt Rad, sucht sich irgendwo was zu essen. Zwischendurch muss man halt mal so die tägliche
Notdurft
verrichten, genau. Dann sucht man sich wieder irgendwas zu essen und dann, wenn die Sonne untergeht, dann zieht man sich halt um irgendwie im Straßenrand, fährt so lange, bis man müde wird und dann hofft man, dass man eine Bushaltestelle findet oder vielleicht luxusmäßig in ein Hotel einkehrt, aber ansonsten bleiben dann neben 4-5 Stunden Schlaf nicht so viel über.
Du schläfst nicht ab nur 4-5 Stunden und dann fährst du halt einfach nochmal 15 Stunden. Das meinst du nicht?
Ich wünschte wirklich, es wäre anders gewesen, aber Ziel waren immer 5 Stunden zu schlafen, aber selbst das hat manchmal nicht geklappt, dass es weniger wurde.
Wie krass. Nochmal ein Sprung zurück zum Start. Wie viele Verrückte außer dir tun sich sowas an?
Am Start für diese Edition waren 197 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, genau.
Und wie viele haben es ins Ziel geschafft?
Ich glaube 103, wenn ich mich richtig erinnern kann. 103, 101, 103, knapp über 100.
Also 50% Ausfallquote allein, weil kein Bock mehr? Oder was hast du eine Ahnung, was da alles so zu den Abbrüchen? Also, oder?
Es war leider ein tragischer Unfall am Balaton dabei, da ist eine Teilnehmerin ist in einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt.
Oh.
Mein Beileid auch nochmal an dieser Stelle an die Familie. Das war so der absolute Tiefpunkt, warum auch viele gesagt haben, okay, wir hören jetzt auf an der Stelle. Andere hatten Probleme mit Sattel, mit Nacken, technische Probleme gab es. Also da gibt es die verschiedensten Spektren, warum man ausfällt oder was da halt unterwegs passieren kann, was man auch vorher gar nicht weiß. Ne? So, ich selber hatte Probleme vorher, einen Sattel zu finden. Ich habe im Winter vorher 16 Fahrradsättel probiert. Und mich meine Freundin schon angeguckt hat, wie jetzt kommt das nächste Paket mit einem Sattel. Ja, was soll ich machen? Also wenn nicht der passende dabei ist. So, und selbst das kann man ja nicht mal ausführlich testen. Ne? Wann hat man schon die Zeit? So, man fährt da vielleicht mal eine Vorbereitung, wenn es mal hochkommt, mal ein Wochenende hintereinander weg. Und das war's dann.
Du, ich bin mal im Satteltesten 15 Stunden.
Also so in etwa, ja.
Ach du Scheiße.
Geht leider nicht auf. Also wie gesagt, die Ausfallgründe können da oder waren sehr verschieden. Ja.
Wow. Krass, aber umso mehr Respekt, dass du es dann durchgezogen und geschafft hast.
Danke.
Was hast du danach gemacht? Erstmal, also
nichts, gar nichts. war in einer glücklichen Situation. Ich konnte 4 Wochen unbezahlten Urlaub nehmen. Bin dann da oben angekommen und so wie ich am Nordkap angekommen war, dachte ich mir, ja, du hast überhaupt keinen Plan gemacht, wie du zurückkommst. Ich wusste ja gar nicht, wie ich überhaupt ankomme oder ob ich überhaupt ankomme und in welcher Zeit ich ankomme. Es war zwar immer das Ziel, das in den vorgegebenen 22 Tagen mit einem Schnitt von 180 Kilometern am Tag zu schaffen, aber dass ich am Ende so gut durchkomme, hätte ich wirklich nicht gedacht. Und danach war erstmal, da stand ich am Nordkap, habe mir vorher im Supermarkt in, ach Gott, wie heißt denn der Ort, keine Ahnung, 15 Kilometer oder 20 Kilometer davor im Ziel einen halben Liter Dosenbier gekauft, hab das da oben gezischt, dann stand ich da
mit der völlig besoffen
Veranstalter. Ja, genau, das hat erstmal hoffentlich reingedengelt. stand ich erstmal da und hab mir selber, als die mich gefragt haben, was ich jetzt mache, erstmal mit den Schultern gezuckt und da habe ich erstmal kapiert, so, ja, jetzt hast du überhaupt keine Ahnung.
Boah, Aber also ist denn der Veranstalter dann da vor Ort? Weil ich meine, wenn das so viele Leute sind, die über so verschiedene Zeiträume da ankommen, dann könnte der ja nicht über 2 Wochen jemanden stehen haben, oder?
Nee, also das war, der Veranstalter war mit 2 oder 3, ich glaube 3 Autos in Begleitung dabei. Also das, die Fahrzeuge waren rein für Social Media beziehungsweise für dieses Media Coverage unterwegs, weil jede Hilfe von außen verboten war. Also wir mussten quasi auch alles selber mitnehmen. Und am Ziel stand dann ein Fahrzeug. Die haben dann so Bilder und Drohnenaufnahmen gemacht und haben dann halt, wie gesagt, für Social Media da die Plattform gefüllt. Ansonsten unterwegs war niemand von denen unterwegs.
Also, ne, wenn ich mir das überlege, 4000 Kilometer, ne? Eigentlich mal geplant, gut 3 Wochen unterwegs. Du fährst ja Rennrad, ne? Und wenn ich mir einen Rennradfahrer vorstelle, dann sehe ich ein dünnes Leibchen, einen Helm, einen abgemagerten Typen und ein Fahrrad, ne? Wie bereitet, also nicht im Sinne von sportlich und konditionell, sondern wie bereitet man sich denn da auf die Tour vor? Also was nimmt man denn da alles mit? Was überlegt man? Also, du hast ja schon gesagt, Sattel hast du irgendwie 15 verschiedene Stück ausprobiert, ja, aber du brauchst ja auch, wenn du sagst, du schläfst in der Bushaltestelle.
Also der Michel will eigentlich fragen, hast du am Ende einfach nur noch bestialisch gestunken?
Ja, das ist jetzt nochmal eine andere Geschichte. Aber ja. Also, ganz klares Ja. Aber was nimmt man denn da alles mit? Also ne, du, gefühlt brauchst du ja schon 15 Ersatzschläuche oder wie läuft das?
Also wie gesagt, damals mit dem Trip nach Kreta, als ich da meine Eltern besucht habe, wusste ich schon ungefähr, was ich brauche und was ich nicht brauche und konnte damals meine Packliste von 35 Kilo auf jetzt, oh Gott, wie viel waren denn das? Vielleicht... Also insgesamt wog das Rad 18 Kilo, 8 davon war, also hatte 10 Kilo Gepäck mit Taschen. So, da konnte ich halt genau einteilen, was ich brauche. Ich wusste, okay, ich möchte nicht auf ein Kopfkissen verzichten, auf so ein aufblasbares. Ich möchte eine Isomatte und ich möchte einen Schlafsack. So, das waren die 3 elementären Sachen. Und ringsherum wusste ich, okay, ich brauche Fahrradschläuche, hatte ich 2 dabei. Ich hatte Flickzeug dabei, ich hatte eine kleine Pumpe dabei. So, das waren so die Basics, wo ich wusste, okay, das brauchst du, um weiterzukommen. So, dann hatte ich noch kurz überlegt, nimmst du eine Ersatzkette mit? Nö, lässt du weg. Hatte ich mir ein Ersatzkettenglied eingepackt, weil am Ende, wenn die Kette kaputt geht, dann fährst du irgendwo in den Ort und kaufst halt eine neue. So, das war quasi die abgespeckte Variante von 2019. Und ja, unterm Strich, ich habe zwar eine Packliste, aber was da genau draufsteht, ich hatte ein paar Wechselklamotten damit, die habe ich da 2-3 Mal gewaschen, aber am Ende würde ich das, wenn ich das nochmal machen würde, würde ich auch darauf verzichten, weil am Anfang hatte ich noch zum Beispiel ein Deo mit. Andere Teilnehmer habe ich gefragt, sag mal hier, Deo? Nö, haben wir nicht mit. Habe ich dann am ersten Tag habe ich
weggeschmissen.
Wenn das Windschatten zur Nasenfalle wird.
Also ich habe da wirklich Zahnbürste, nee, brauchen wir nicht.
Versucht so immer gedanklich durchzuspielen, was ist der schlimmste Fall? Was kann eintreten? Ja, okay, du legst im Freien, im Regen, Gewitter, was brauchst du dann? Okay, eine wasserdichte Plane noch, eine Rettungsdecke und das war's. Ja, also viel war es nicht, was ich damit hatte.
Ja, aber ich meine, du hast doch auch klimatisch geisteskranke Unterschiede gehabt.
Das ist der Nachteil bei dem Nordkap-Rennen. Freilich vom Equipment her, du brauchst halt wirklich, es gibt ja dann so Armlinge, Beinlinge, was einfach so die Arme und Beine halt warm hält, ne? Und was aber vom Gewicht noch leicht ist, weil du brauchst ja nicht anfangen noch mit einer langen Hose und noch einer Schlafhose und so weiter, das ist alles weggelassen. Eine Jacke hatte ich noch bei, eine Daunenjacke, und das war dann aber auch so ein bisschen multifunktional. Ne? Die Daunenjacke, die hat mir dann halt auch später bei der Heimreise geholfen. Also ich... ein Abenteuer war es, aber es war kein Luxus.
Aber wie bist du dann jetzt schlussendlich zurückgekommen?
Ich bin dann von der Empfangsdame am Nordkap darauf hingewiesen worden, dass in einer halben Stunde ein Bus nach Alta fährt. Und ich dachte, Alta, schön, was mache ich da? Da hat sie mir erklärt, da ist ein Flughafen. Ach cool, ja okay, na, dann fahrst du erstmal hin. Dann nach Alta und dort habe ich dann noch 4, 5 andere Teilnehmer getroffen vom Radrennen, die vor mir am Ziel waren. Und das war, glaube ich, an einem Freitag war das gewesen. Und dann hieß es, dass am Samstag ein Flug geht. Ja, geschaut, der Flug war recht teuer. Der nächste Flug wäre dann Woche drauf am Donnerstag gegangen, was dann aber ja, gehießen hätte, okay, du musst jetzt in einem teuren Hotel pennen, weil Bushaltestelle hatte ich ehrlich gesagt keine Lust mehr drauf. genau, und dann ging es mit dem Flieger über Alta nach Oslo, Oslo nach Stockholm, Stockholm, Kopenhagen, Kopenhagen, Berlin. Also ich glaube, direkter ging es nicht in dem Moment.
Und logischerweise alles mit dem Fahrrad, ne?
Ja, das habe ich dann in Alta mit einem anderen Teilnehmer noch, der auf Position 11 nach mir ins Ziel kam. Haben uns dann provisorisch Fahrradkisten zusammengebaut aus Baumarktutensilien, die wir da zu übertriebenen Preisen haben kaufen können. Und dann ging das mit dem, genau, mit unserer kleinen selbstgeschmiedeten Fahrradkiste da wieder nach Deutschland zurück.
Mitleid mit dem, der im Flieger zurück neben dir sitzen musste.
Ich konnte im Hotel dann duschen, also das war schon angenehm.
Aber die Klamotten haben wahrscheinlich schon so den Standardgeruch von Daniel angenommen gehabt, der hat auch duschen nichts mehr gebracht auf Rückflug.
Also ich selber habe mich nicht gerochen, aber ich habe mir von meiner Freundin sagen lassen, der Wäschesack, den ich angebracht habe, der hat sehr gestunken.
Hab direkt verbrannt.
Einfach nur noch weg. Also erstmal, wer dem allen noch folgen will, ich hatte jetzt mal geschaut, wie spricht man das denn aus?
Paddle with Daniel.
Oder genau,
With Daniel, also pedalieren mit Daniel.
Ja, auf Instagram, da seht ihr, ich habe gerade geschaut, ganz viele eindrückliche Bilder und irgendwo hat sich auch mal ein Motorrad verirrt, also es gibt es auch noch und hier vielleicht mal den Bogen zu spannen, weil das ist für mich eigentlich ein ganz wichtiges Thema da hinten dran. Also wir haben schon rausgehört, du bist echt ein ganz eigener Schlagmensch, wenn du dir sowas antust und dann auch noch die vom Nasenbohrer Michel heiß ersehnte 1,45 in Mostar fährst. was für mich aber in diesem Kontext auch wichtig ist, bist du eigentlich Motorrad auch mal auf der Straße gefahren?
Tatsächlich ja, aber lediglich, also ich fahre auch immer noch, ich habe einen 50 Kubik Simson Star und eine 125er MZ EDZ, Baujahr 89. Was Größeres gab es nicht und ja, ehrlich zu sein, möchte ich das auch gar nicht. Einfach aus einer Art Selbstschutz.
Aha, aber mit dem Rennrad da irgendwie mit 60, 70 km/h den Berg runterballern.
ohne Schutzkleidung natürlich.
Ich weiß, das widerspricht sich total, aber wenn ich Gas geben will, dann geht's auf die Rennstrecke.
Aber warum ich das anspreche, ist für mich nämlich ein, wie ich finde, ständig fortwährender Zielkonflikt oder wie soll man sagen, Interessenkonflikt in der Branche der Motorradfahrer und auch der Radrennfahrer oder Rennradfahrer, so wie ich nämlich jetzt auch wahrgenommen habe. Wie betrachtest du denn Motorradfahrer, wenn du dann 4000 Kilometer ans Nordkap fährst? Was hältst du von denen, mit denen du dir die Straße teilen musst?
Also ich finde der Umgang, ich kann ja mal bloß aus meiner Perspektive sprechen, von Motorrad zu Radfahrer finde ich eigentlich sehr respektvoll. Weil ich glaube, man ist sich auf eine Art und Weise denselben Gefahren auf der Straße ausgesetzt.
Und bewegt sich vielleicht auch auf ähnliche Art und Weise. Also du kannst es ja tatsächlich aus beiden Perspektiven beurteilen. Denkt eher wie der andere im Vergleich zu einem Autofahrer, der ja quasi völlig anders sich im Straßenverkehr bewegt?
Du meinst jetzt vom Radfahrer zum Autofahrer oder wie meinst du das gerade?
Also, genau, dass also quasi man als Radfahrer eine ähnliche Herangehensweise, eine ähnliche Denkweise, eine ähnliche Sichtweise auch auf den Straßenverkehr hat, wie ein Motorradfahrer.
Ja, man kann, umgedreht. Man kann das schon eigentlich identisch fast miteinander vergleichen, weil wenn ich auf dem Moped oder auf dem Motorrad auf der Straße sitze, dann denke ich mir, okay, der jetzt gerade aus der Kreuzung rausfährt, hat eine Augenbinde auf und sieht mich nicht. So fahre ich gefühlt an jede Kreuzung ran. Ne, also und das Ähnliche mache ich auch mit dem Rennrad, auch wenn es manchmal als Autofahrer wahrscheinlich nicht ganz so wirkt, dann heißt es auch die Verrückten wieder. Ne, aber ich habe da so die Einstellung, weil ja auch schon genug gesehen und erlebt, wo halt was schiefgegangen ist. Ne?
Aber ich habe oft den Eindruck, dass Motorradfahrer eigentlich viel auf Rennradfahrer schimpfen, gerade an den Pässen, oh, dann fahren die da alle zu dritt nebeneinander in so einem Pulk und man sieht die so schlecht. Kannst du das teilen, nachvollziehen oder wie siehst du das?
Also ich kann es gibt wieder solche und solche, ne? Also ich kann Leute verstehen, die sagen, okay, uns nervt das jetzt, dass sie zu zweit nebeneinander am Berg fahren. Auf der anderen Seite kann ich auch die Radfahrer verstehen, die zu zweit nebeneinander am Berg fahren, einfach, dass man was zu quasseln hat, ne? Ich finde auch, da muss in Situationen wie jetzt zum Beispiel, wenn die Leute nebeneinander fahren, sollte doch darauf geachtet werden, dass hintereinander gefahren wird. Das sage ich auch, wenn wir in einer Gruppe unterwegs sind, sage ich, hier Leute, lasst mal hintereinander fahren, dann können die Autofahrer, die dem Mopedfahrer vorbei. So, ist halt gegenseitiger Respekt und Rücksichtnahme, dann läuft das schon, ne? Und ich finde, wenn sich da andere Leute oder alle im Verbund ein bisschen was annehmen, dann geht das auch entspannter zu.
Wie war das jetzt bei euch bei dem Nordcup-Rennen, will ich es mal sagen? Ich habe das ja nicht nur im Nachgang, sondern auch während du da unterwegs warst, hast du da immer wieder mal, ich sag mal, Lebenszeichen gesendet und so ein bisschen zumindest Einblicke gegeben. Ihr seid ja auch öfters in eine Gruppe gefahren, ne?
Ja.
Gab es da irgendwelche Situationen, wo du gedacht hast, boah, hier waren wir vielleicht als Radfahrer nicht ganz so cool unterwegs? Oder also wo du gedacht hast,
verrückt war, sag mal, grob Ungarn und Polen habe ich als schon krass vom Verkehr her angesehen oder so für mich wahrgenommen. War da auch bei einem Radunfall in Polen dabei, wo einfach ein Autofahrer viel zu schnell an eine Kreuzung geschossen kam und hat einen anderen Teilnehmer, dem glücklicherweise nichts Großes passiert ist, da über den Haufen gemäht, wo ich mir dachte, Alter, was passiert hier gerade? Ne? Da fahren wir gerade über die wunderschönen Karpaten, da voll aus der Natur ins erste Dorf und es passiert ein Fahrradunfall. So, what? Also das war krass, aber am schlimmsten fand ich Europastraße in Finnland. Das war alles andere als cool. Auch wieder so eine Sache, da fahren wahrscheinlich nie Fahrradfahrer lang. Da muss ich auch ein bisschen den Veranstalter kritisieren, dass sie uns da lang geschickt haben. Fernverkehrsstraße von Helsinki nach Oulu war das, die wie bei uns so eine Bundesstraße 4 oder sowas hieß das da, Europastraße 75 auch, das war vom LKW-Verkehr her war das krass, also da war es wirklich bei mir, dass ich sagen musste, hier hast du echt Schiss und wenn du da nachts bei Regen fährst mit deinen Klamotten an, vollkommen durchnässt, du frierst, du bist komplett übernächtigt, weil du die Nacht davor nicht schlafen konntest in der Bushaltestelle, weil es aus Eimer nur geschüttet hat, da sitzt du dann irgendwann mal vor Angst heulend auf dem Rad. Zumindest ging es mir so, ne? Und dann stellst du dir schon die Frage, warum machst du das gerade? Und was passiert da gerade? Da fährt da so ein Jumbo-LKW aus 5 Kilometern Entfernung hinter dir ran mit einem Fernlicht, das ist heller als taghell. Ne? Und du denkst dir nur, hoffentlich sieht er dich jetzt, ne? Und dann ist er vorbei, der ist, hatte ich gesehen. Und dann kommt aber schon wieder der Nächste und das über 300 Kilometer hinweg, das zieht er dann halt irgendwann mal einen Stecker.
Boah, und das glaube ich, ja, krass.
Also, du hast ja gerade eben schon angedeutet, du stellst dir die Frage, warum mache ich das überhaupt? Und wie beantwortet man sich die dann mit ja, der Motivation, weiterzufahren? Und also ich denke mal, du wirst ja wahrscheinlich, das ist jetzt so eine Grenzerfahrung verkehrstechnisch, ne? Aber keine Ahnung, du hast zwar jetzt 15 oder 16 Sättel probiert, aber du wirst wahrscheinlich dann auch irgendwann mal einen wunden Arsch gehabt haben oder keine Ahnung, Blasen an den Füßen, weil die Schuhe drücken oder was weiß ich alles. Das hört ja nicht auf, ne? Das ist ja quasi jeden Tag, weißt du ja, es wird weiter schmerzen, es wird weiter anstrengend sein, es wird vielleicht noch mal gefährlicher. Was treibt einen da an? Also wie schafft man das dann weiterzumachen?
Also in dem Moment kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau beantworten, was mich motiviert hat. Ich habe halt versucht in solchen Momenten, wenn es richtig mies lief und wenn es richtig kacke war, mich einfach an die positiven Erinnerungen irgendwie zurückzuerinnern oder zu sagen, warum hast du das gemacht? Ne? Das hat ja immer so ein, man hat ja einen Grund, warum man sich anmeldet, dieses Abenteuer zu suchen, an seine eigenen Grenzen zu gehen, die Grenzen zu verschieben. Ne? In dem Moment zum Beispiel jetzt explizit auf Finnland, dachte ich mir dann auch, puh, warum machst du das, wie gesagt? So richtig war dann eigentlich nur noch dort besonders dieser Fokus, das Ziel zu erreichen. So, und jetzt nochmal auf diese Straße zurückzukommen, war es dann so, ich war einfach komplett hinüber. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Es war irgendwie nachts um eins, da dachte ich, was machst du denn jetzt? Irgendwie musste mal hier mit jemandem Kontakt aufnehmen, weil ich war zu dem Zeitpunkt komplett allein unterwegs. Also ich, wen erreicht jetzt? Da habe ich meinen Bruder angerufen, der war noch wach zu dem Zeitpunkt, weil wir kurz vorher geschrieben hatten. Und da habe ich auch gesagt, hier, Großer, ich kann gerade nicht mehr, hilf mir mal. Und da hat er gesagt, ja, wo bist du denn jetzt? Und hast du irgendwie eine Möglichkeit? Und das war dann für mich auch eine Motivation, einfach unterwegs jemanden zu haben, mit dem du mal kurz quatschen kannst. Ne? Ich saß da auf dem Rad, habe vor Angst geheult. Ne? Also das war emotional, war das komplett Baller. Ne? Dann sagte auch, leg dich da erstmal hin und schlaf. Und dann lag ich da irgendwo zwischen Jyväskylä und Oulu alleine in einer Bushaltestelle da für 8 Stunden, habe da mich ausgeschlafen. Und dann habe ich erstmal wieder klare Bilder gesehen. So, dann habe ich mir eine Route gesucht, abseits von dieser Europastraße bis nach Oulu, irgendwie 80 Kilometer waren das da noch oder was, weiß ich nicht mehr genau, 80 oder 100, da über irgendeinen Schotterweg drüber. Hauptsache, ich war von dieser Straße weg. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, du schaffst es nicht. Und dann aber irgendwie unterwegs noch einen anderen Radfahrer getroffen. Der hat mich dann auch gefragt, was machst denn du? Und erzählt, Nordkap, davon hat er mal gehört und er wünscht mir noch alles Gute. Und das sind dann so die kleinen Momente unterwegs, die dich dann wieder weiter motivieren, wo du wieder diesen Fokus findest, den du kurz vorher schon verloren hattest. Also zu dem Zeitpunkt war ich schon bei einem Wohnmobil und habe geklopft, ob sie mich in die nächste Stadt mitnehmen können, dass ich einfach nur mit dem Zug nach Hause fahren kann. Ja, so, und sie hatten aber keinen Platz im Wohnmobil und da dachte ich mir, alles klar, das ist ein Zeichen, weiter geht's.
Also wirklich auch so kurz vor dem Ziel dann, ne? Das war ja, da war's ja.
Das heißt immer kurz vor dem Ziel, aber es waren ja trotzdem noch 1200 Kilometer oder was zu fahren. Also ist ja immer noch ein Drittel,
ein Drittel.
Oder was zu fahren. Wo ich dann denke, ach, das ist immer noch so.
Hast du eigentlich auch mal einen Tag Pause zwischendrin gemacht?
Leider nein. Ich wünschte, ich hätte es mal gemacht im Nachgang, aber durchgezogen.
Krass. Aber
und jetzt wollte ich gerade sagen, ne, durchgezogen. Und Daniel hat es vorhin ja schon so ein bisschen durch die Blume angedeutet, dass der 11. nach ihm ins Ziel gekommen ist, ne? Also du hast halt nicht nur irgendwie so abgeschlossen, sondern bist halt Top 10 gefahren, also bist der 10 schnellste gewesen, ne?
Genau. Also
war
dann auch absolut unerwartet und auch für mich überraschend, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, weil auch, wie gesagt, ich gar nicht wusste, ob ich überhaupt ankomme.
Kommt man denn da alleine an oder warst du noch irgendwie in so einer kleinen Gruppe? Tut man sich da irgendwie als Feld zusammen?
Ich hatte einen Tag vorher noch zwei andere gesehen. Also ich muss nochmal kurz von vorn aufrollen. Wir haben vom Veranstalter so einen kleinen GPS-Tracker bekommen. Erstmal, dass die wissen, wo wir sind. Und dadurch, dass die Route fix war, hatten die halt die Kontrolle, okay, es läuft alles oder halt nicht.
Ne? Ah, damit sich nicht so einer wie ich da anmeldet und dann mal schön in Zug setzt, da innerhalb von 3 Tagen hochfährt und sich dann kurz am Tag 10 da mal auf die Linie
also, bequem. Bescheißen ist nicht, ne? Und wie ich vorhin meinte, also auch jegliche Hilfe von außen ist nicht. Und dann kam es aber dazu, dass mein Tracker irgendwo in Finnland ausgestiegen ist. Das heißt, für andere Teilnehmer war ich quasi nicht mehr sichtbar. Irgendwo stand ich dann, mein Punkt war irgendwo in der Mitte von Finnland fix. Und konnte mich da quasi nicht mehr auf dieser Karte bewegen. Und dann hatte ich aber meinen Eltern und Freunden immer mal, der Freundin immer mal geschickt, wo ich halt bin. Und habe immer nach Informationen gefragt, wo die anderen sind. Und dann kam es dazu, dass ich am vorletzten Tag quasi mit meiner Pause kurz vorm Abendessen fertig war. Habe gesehen, dass die zwei, die schon seit Tagen so immer so 40, 50, 60 Kilometer hinter mir waren, gerade in die Stadt reinfahren, da dachte ich mir, jetzt drehst du mal um. Guck dir mal an, wer das ist. Ja, dann kam ich da rein, den sind hier gefühlt, ist denen das Essen aus dem Mund gefallen, weil sie dachten, sie sind allein unterwegs und da kommt einer daher, gestapft einfach so aus dem Nichts. Da habe ich gesagt, hey, bist du der Geist? Ich bin euer Geist. Ja, und dann sind wir bis 200 Kilometer vorm Schluss noch zusammengefahren. Und zu dem Zeitpunkt hatten die beiden aber schon 400 Kilometer an dem Tag und waren quasi fertig. Und ich war noch nicht so weit unterwegs. Und da habe ich kurz drüber nachgedacht, ob ich jetzt mit den beiden zusammen ins Ziel fahre oder nicht. Und da dachte ich mir aber, die haben jetzt den ganzen Weg, sind die zusammengefahren. Ich bin zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, 1000 Kilometer allein unterwegs. Und dachte mir, nee, die beiden lässt jetzt in Ruhe. Ich fahre noch ein Stück weiter und mach das für mich.
Kam der Vollblut-Racer auch in dir raus, ja?
Das hat so damit eigentlich nichts zu tun, weil die beiden haben sich auf der Fahrt kennengelernt und ich wollte da nicht dazwischen funken, weißt du? Das ist so, weiß nicht, kein Gentleman's Agreement. Die hätten auch gesagt, wir können auch zusammen ins Ziel fahren. Ich habe gesagt, nee, ihr macht euer Ding, ich will nicht reinhaken.
Und, die schöne Bromance nicht zerstören da.
Genau.
Ja, verstehe.
So konnte ich dann quasi den Moment auch für mich irgendwo genießen und das Ganze aufsaugen da anzukommen bei wirklich perfekten Bedingungen. Ich glaube, der erste Teilnehmer, der das in ein bisschen was über 10 Tagen geschafft hat, also auch nochmal Respekt.
Alter.
Der hatte Sonnenschein und danach war es bei den anderen nur Nebel und Gegenwind und richtig dreckfressen unterwegs, wo ich sagen konnte, ey, geiles Wetter.
Verrückt.
Krass.
Jetzt hast du ja quasi das schöne Wetter mit angedeutet und dass du da diesbezüglich ein bisschen Glück hattest. Du hast quasi den Tiefpunkt angesprochen mit der Europastraße 75. Und für mich hört sich das ja alles nur nach einer abartigen Schinderei und Quälerei an. Ich frage aber trotzdem, was war, mal abgesehen von der Zielankunft, der schönste Moment auf der Reise für dich? Oder Reise? Ich glaube, völlig falsches. Vielleicht eine Reise zu dir selbst, vielleicht kann man es doch Reise nennen. Was war für dich der schönste Moment?
Boah, jetzt starre ich gerade meine Erfurter Raufaser an. Gibt schöne Momente, aber das Schönste war, glaube ich, die letzte Auffahrt geschafft zu haben über die Karpaten drüber. Das war dann so emotional, da habe ich vor Freude da oben gestanden, habe geheult. Ja. Das war schon ganz geil.
Also auch eine Reise zu dir selbst, kann man so schön sagen, im weiteren
das
Sinne.
Hört sich so. Naja, Reise zu mir selbst würde ich nicht sagen. Ich habe mich nochmal neu kennengelernt. Ich weiß jetzt genau, was ist genau, weiß ich auch nicht, aber die eigenen Grenzen nochmal verschoben, wenn man weiß, okay,
ja, das glaube ich.
Hat das und das schon mal gemacht und dann weiß ich jetzt, okay, das habe ich auch schon mal gemacht. So und diese Situation, wie man so nach so viel Tagen mit so wenig Schlaf reagiert, wie gesagt, das sind alles im Prinzip ein kompletter Ausnahmezustand und man lernt sich komplett neu kennen.
Das glaube ich. Ich würde jetzt gerne so ein bisschen den Bogen spannen zu unserem eigentlichen Thema, ja, Motorradfahren. Und da hattest du ja vorhin gesagt, dass es auch eine Situation gab, die dich zum Sport ein bisschen mehr geführt hat, dass du einfach die Fitness auf dem motorisierten Zweirad nicht hattest, um an jemanden dran zu bleiben. Was hat dir vielleicht dein Engagement im Motorsport, die damalige Erfahrung gebracht fürs Fahrradfahren und was hat dir wiederum das Fahrradfahren gebracht fürs Motorradfahren?
Die Motivation auf jeden Fall nicht aufzuhören, wenn's hart wird, hat mir vom Motorradfahren zum Fahrradfahren sehr viel gebracht. Aus technischer Sicht freilich das Ganze, wie soll man sagen?
Knieschleifen den Bergpass runter, ne? Auf dem Rennrad.
Also jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit anderen Leuten, war es gestern auch, ich war, glaube ich, ich will jetzt nicht feiern dafür, aber einer der schnellsten bergab, weil ich vor dieser Geschwindigkeit jetzt zwar trotzdem Respekt habe, aber ich habe da keine große Angst. Ne? Also das hilft dann auch, wo andere die Bremse ziehen, da denke ich mir, ja, geht noch. Ne? Und andersrum, fürs Motorradfahren, wie bereits erwähnt, einfach die Grundfitness, die da ist. Ne? Also dass dieser Fokus durch die Fitness voll auf dem Motorradfahren liegt, wo man quasi mehr Fokus, mehr Konzentration hat, denke ich. Das würdest du stehen lassen, ja.
Und wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, Rennrad steht vor der Tür und nebenan das Motorrad, worauf würdest du dich setzen?
Motorrad.
Immer?
Aber ein Rennmotorrad dann wahrscheinlich, ne? Nicht ja. Die ETZ.
Rennmotorrad. Das, war immer die Nummer 1 und wird es wahrscheinlich auch lange
so bleiben. Das, ohne Witz, das finde ich jetzt so krass, auch überraschend, weil ich ja angedeutet habe, dass ich dich über die letzten, sagen wir mal, anderthalb, zwei Jahre ja stetig logischerweise immer verfolgt habe auf Instagram und mir so ein bisschen angeguckt habe, was du machst. Du bist ja auch nicht nur Fahrradfahrer, du bist ja auch, weiß ich, bist du Halbmarathon oder Marathon gelaufen, also bist ja auch viel gelaufen. Und ich habe gedacht, boah, für den ist dieses Motorradthema, weil halt Motorrad keine große Rolle mehr gespielt hat, jetzt seit 2019 schleit's irgendwie das letzte Mal, habe ich tatsächlich für mich so gedacht, boah, der ist, hat das Feld gewechselt. So, für den ist jetzt.
Ich habe von einigen gehört, auch so im Freundeskreis, so, fährst du überhaupt noch Motorrad? Ich so, ja, bloß, ich muss immer dazu sagen, ich brauche keinem zu erzählen, was es kostet, unser geliebtes Hobby auszuführen, ne? Besonders auf der Rennstrecke noch mehr. Und dann macht es halt einfach, ist es deutlich einfacher, sich einfach mal aufs Rennrad zu setzen und eine Runde um den Block zu fahren. Deswegen ist das wahrscheinlich einfach nach außen präsenter. Ne? Aber trotzdem, also mit Herz und Seele beim Motorsport, das ist einfach so.
Das freut mich doch sehr zu hören.
Finde ich auch geil, ja.
Also es ist so, ne, wie gesagt, irgendwie, man beobachtet das ja, also gerade diese sportlichen Momente, die du jetzt angedeutet hast, ne, ich habe das jetzt in den letzten anderthalb Jahren ja auch so ein bisschen wahrgenommen, ne, je mehr Rennstrecke du fährst, je intensiver du dich damit beschäftigst, umso mehr fällt dir dann auch auf, was du für ein Lappen bist, ne, also bei mir ist das halt der Fall, und wie intensiv andere Leute das denn eben dem Rahmen halt auch sportlich betreiben und eben auch sehr, sehr viel Fahrrad fahren und so. Und ich habe aber tatsächlich in diesem Umfeld auch schon einige Leute gesehen, die dann quasi den Umstieg gemacht haben, ne? Die halt dann jetzt irgendwie nur Triathlon machen, sag ich mal, ne? Und überhaupt gar kein Motorrad mehr fahren und sagen, nee, keine Ahnung, gibt mir auch nicht mehr so viel. Und deswegen hatte ich das bei dir jetzt vielleicht auch so ein bisschen vermutet und bin jetzt ich sag mal, fast positiv überrascht, dass das eben nicht so der Fall ist, sondern du halt sagst, nee, the one and only ist Motorradrennsport.
Ja, also wie gesagt, es wird's immer so sein, würde ich mal behaupten. Außer es kommen Elektromotorräder, da muss ich das nochmal stark überdenken.
Aber dann drängen sich mir zwei abschließende Fragen tatsächlich auf, wenn ich so ein bisschen auf die Uhr gucke. Wir sind schon wieder über unser eigentliches Limit hinweg. Du bist jetzt ja lange nicht Motorrad gefahren. Mhm. Was, wann planst du wieder in den Motorrad oder auf den Motorradsattel, in den Sattel zu steigen? Und was ist dein nächstes Fahrrad-Highlight-Event-Ziel? Du setzt ja immer Ziele.
Ja, also Familie und ich planen mal grob für nächste Saison so 3-4 Rennen ein, je nachdem, wie die Situation auf Arbeit und die ganzen Umstände das zulassen. Muss auch noch eine neue Verkleidung gebaut werden für meine R6, weil da gibt es leider keinen Standard, der da passt, wegen einem Zusatzkühler drin. Das ist manchmal gar nicht so einfach, wie man denkt. Aber wir planen, wie gesagt, so 3-4 Veranstaltungen, vielleicht Oschersleben, Schleiz, Sachsenring, sowas, was in der näheren Entfernung, sag mal, ist. Und dann fahrradmäßig hatte ich vorhin mal in der Mittagspause den Plan, nächstes Jahr ein 24-Stunden-Radrennen in der Nähe von Chemnitz zu fahren, aber da fehlt mir dazu noch das Mountainbike. Ansonsten wäre das Nordkap für nächstes Jahr nochmal eine Herausforderung. Oder was ich aber auch schon, wo ich auch schon mit liebäugle, ist das Privé, kennt man vielleicht, Paris-Brest-Paris, das ist über 1600 Kilometer ein Rennen, ist, beziehungsweise eine Ausfahrt, das ist kein direktes Rennen. Da habe ich mich noch nicht ganz so festgelegt.
Also ich habe das Gefühl, die Rennradfahrer, das ist eine ganz eigene Gattung, die einfach sich zum Lebensmotto gemacht hat, lass uns leiden. Wäre denn eigentlich nicht die logische Konsequenz, diese Extreme, die du aus dem muskulären Zweiradbereich lebst, zu übertragen auf den motorisierten Zweiradbereich und dass du mal sagst, so, und jetzt fahre ich mit dem Motorrad. Hier, Thema Iron Butt, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich glaube, in 24 Stunden 1800 Kilometer auf dem Motorrad bringen oder sowas. Wäre das nicht ein Ding für dich? Und das am besten auf der Simson?
Habe ich mir eigentlich gesagt noch gar nicht so die Gedanken drüber gemacht. Habe ich auch noch nicht gehört, aber ich werde mich mal informieren.
Das wäre doch mal was. Vielleicht haben wir dich dann in einem Jahr wieder hier.
Ich glaube immer noch, dass es auf dem Fahrrad irgendwie eine andere Herausforderung ist. Ich weiß nicht warum. Ich kann das jetzt direkt so, aber wenn ich mir so Gedanken mache, dann würde ich, glaube ich, lieber 24 Stunden am Stück auf dem Fahrrad sitzen als auf dem Moped, weil auf so einer EDZ sitzt es sich auch auf Dauer nicht so gut wie auf dem Rennrad.
Wir sind auf jeden Fall mal gespannt. Wir müssen mal recherchieren, ob es da vielleicht noch irgendwelche kranken Alternativen gibt, die dein Ego so ein bisschen reizen.
Aber ehrlich gesagt, wie gesagt, noch nicht Gedanken drüber gemacht, das auf die Straße mit dem Motorrad zu bringen.
Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr da Ideen und Anregungen habt, dann schickt sie uns gerne mal zu. Wir reichen ihn weiter an den Daniel und schauen wir, ob wir ihn mal irgendwie ködern können. Das
würde mich auch mal interessieren in
die Richtung. Ja. Schauen wir mal. Daniel, herzlichen Dank, dass du hier warst. Es war mörderspannend, von dir zu hören, von deiner ganzen Story.
Vielen, vielen Dank, dass ich bei euch dabei sein durfte.
Also ich glaube, ein Motorrad- oder Motorsport-Enthusiast mit einer sportlichen Historie, wie man sie wahrscheinlich auch selten im MotoGP-Bereich oder bei ähnlichen Extrem-Motorsport-Veranstaltungen finden kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Lewis Hamilton oder ein Marc Marquez mal eben 4000 Kilometer mit dem Fahrrad in 13 Tagen abreißen würde. Umso mehr Respekt für dich. Herzlichen Dank. Wenn ihr als Zuhörer oder Zuhörerin Fragen habt diesbezüglich, schreibt uns gerne oder schaut einfach selbst auf Daniels Instagram-Account vorbei, den wir hier auch nochmal verlinken und schreibt ihm da eine nette Nachricht. Ich bin mir sicher, wenn ihr nett schreibt, antwortet er auch nett.
Immer, immer.
Nur auf nett. Jeden Fall. Also mir hat er bis jetzt immer geantwortet und vor allen Dingen habe ich mich, ich muss es an der Stelle nochmal erwähnen, sehr, sehr drüber gefreut, dass es jetzt so kurzfristig geklappt hat und endlich geklappt hat, ihn hier mit dabei zu haben. Also Daniel, auch von meiner Stelle großer Dank und ich freue mich schon auf das nächste Bier mit dir und deinem Papa und auf echte Gasgespräche, Benzingespräche.
Ich sitze die ganze Zeit mit einem grinsenden Gesicht hier im Schlafzimmer, weil ich es einfach nur schön finde, ja. Dabei zu sein. Also wie gesagt, auch von meiner Seite her war sehr schön und ja.
Vielleicht herzlichen Dank und
mit dem Bier.
Sehr gerne. Herzlichen Dank und die anderen, die hier zuhören, bis hoffentlich nächste Woche. Wir schauen mal, dass wir es jetzt wieder durchziehen in gewohnter Frequenz. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.